Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Martin und ich haben uns heute einen Gast eingeladen. Er habilitierte in Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Er ist systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut. Er ist Gründerprofessor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Außerdem ist er geschäftsführender Gesellschafter des Karl-Auer Verlags. Unser Gast ist Mitbegründer der Simon Weber & Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Er ist Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 32 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Dr. Fritz B. Simon.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, bitte, gerne.
Was habe ich denn noch vergessen, über Sie zu sagen? Was müssen die Hörer und Hörerinnen noch über Sie wissen?
Es sind 35 Bücher.
Mittlerweile sind es 35 Bücher.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich muss mal nachzählen. Aber kommt auf eins mehr oder weniger auch nicht an. Ich hatte früher mal einen Chef, einen Oberarzt in einer Klinik und unser gemeinsamer Chef, der publizierte immer. Und wenn ein neuer Artikel oder etwas von diesem Chef herauskam, dann fragte dieser Oberarzt immer nur, hat er wieder unter sich gelassen? Und so ähnlich ist das bei mir auch.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, dann schreiben Sie wahrscheinlich schon das nächste, 36. Buch oder mit was beschäftigen Sie sich gerade?
Ja, bin gerade dabei. Ja. Ich schreibe gerade ein kleines Büchlein darüber, warum die Klimakrise dazu führen wird, dass in den westlichen Industriestaaten überall Diktaturen sich durchsetzen werden. Das ist nicht sehr erfreulich, aber es ist ziemlich wahrscheinlich.
War da ein Land wie Amerika ein Vorbild für diesen Gedanken? Oder?
Naja, ich denke, man kann schon schauen, dass ja autoritäre Tendenzen auch bei uns sehr deutlich sind. Ja, wenn die AfD in den Ostländern 35% in den Umfragen bekommt und alle und in Italien Frau Meloni als Postfaschistin gewählt wird und das macht, was solche Leute dann immer machen, nämlich erstmal die Presse kastrieren und das Rechtssystem umbauen. Wir haben es in Polen beobachten können. In Ungarn ist es deutlich. Und Trump, wenn der gewählt wird, wird sich einen Dreck um irgendwelche Prinzipien der Gewaltenteilung scheren, sondern Richterposten hat die Republikanische Partei eh schon zu Dutzenden mit ihren Leuten besetzt während der Trump-Regierungszeit. Und nicht nur im obersten Gericht, sondern auch in den darunterliegenden und so weiter und so fort. Also das, was eigentlich die Demokratie ausmacht, Gewaltenteilung, das wird überall in Frage gestellt. Und das läuft natürlich auf autoritäre Strukturen hin, langfristig. Ja, aber in dem Büchlein versuche ich halt zu erklären, was die Logik dahinter ist und warum es so kommen wird, weil eben Klimaschutzmaßnahmen politisch nicht durchsetzbar sind, offensichtlich in einer Demokratie. Ja, die Bauern, die Dieselsubventionen für Bauern werden gestrichen und drei Tage später wird alles wieder zurückgenommen und Politiker beteiligen sich, wenn auch ziemlich dilettantisch, als Bauernfänger im wirklichen Sinne, indem sie sich ans Brandenburger Tor stellen und sagen, ihr seid die Tollsten und deswegen können wir euch auch nicht klimaschädliche Subventionen streichen.
Meinen Sie denn nicht auch, dass zum Beispiel die steigende, ich sage einfach mal Komplexität oder Ambiguität, die wir nun mal jetzt erfahren, auch ein Grund dafür ist, dass sich diese autoritären Regime durchsetzen, weil die Leute nach mehr einfachen Antworten suchen?
Ja, das ist sicher ein Grund, das ist sicher ein Grund. Ja, weil also mit steigen, es gibt ja in der Soziologie das schöne Konzept, vor allem aus der Organisationstheorie stammt, der Entscheidungsprämissen, deren Zweck ist, Unsicherheit zu absorbieren. Das ist kein schöner Schöner Begriff, weil man natürlich sofort an Staubsauger denkt, wenn man an Unsicherheitsabsorption denkt. Aber eigentlich ist da sehr schön dargestellt, dass es verschiedene Mechanismen gibt. Ursprünglich ist das entwickelt worden mal von March und Simon für Organisationen. Wie kommt es, wie kann man da erklären, dass Menschen kooperieren, obwohl sie ja eigentlich autonom sind und jeder machen könnte, was er wollte, in einer Art und Weise, die zielgerichtet ist in Organisationen. Und die haben das Konzept entwickelt, Luhmann hat es dann weiterentwickelt, der Entscheidungsprämissen. Das heißt, es gibt bestimmte Vorannahmen, die die autonomen Entscheidungen der Mitarbeiter einer Organisation bestimmen. Und diese Entscheidungsprämissen sind natürlich nicht nur wirksam oder etwas Ähnliches in Organisationen, sondern auch im politischen Feld. Und da gibt es vier bestimmte Typen, die relevant sind, die beschrieben werden. Das eine sind sozusagen Programme, das sind sehr eng geführte Spielregeln, die jeder kennt, Verkehrsregeln. Ja, was weiß ich, rechts vor links, bei Rot bleibt man stehen. Also da hat man nicht sehr viele Entscheidungsfreiheiten. Man kann natürlich bei Rot rüberfahren, aber dann hat man die Konsequenzen zu tragen. Programme. Das andere sind Strukturen. Man orientiert sich in der Hierarchie an dem, was irgendwo einem ein Vorgesetzter erzählt. In Organisationen ist das relativ klar. Ja, da gibt es das Prinzip, zumindest in Klassen. Organisationsform. Wir reden jetzt mal nicht über die neuen Modelle. Die klassischen Organisationsformen, da gibt es das Modell Ober schlägt unter. Man berichtet jemandem, der einem was zu sagen hat. Schöne Begriffe, weil sie natürlich auf die Kommunikation verweisen. Ja? Und wer hat wem was zu sagen? Und man hat sich daran zu halten, mehr oder weniger. Ja, das lässt natürlich viele Freiräume offen. Und man orientiert sich an Personen. Ja, an Personen. Ja, das heißt, man wird informiert darüber, was ist das für ein Typ? Was darf man auf keinen Fall sagen? Worauf reagiert er allergisch? Wie muss man mit ihm umgehen? Was sind seine Lieblingsthemen? Und, und. Also man stellt sich auf die Person ein, auf das, was man von ihr weiß. Und man orientiert sich an Personen. Und natürlich, dann gibt es noch Kulturen, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber wenn man diese beiden Sachen anschaut, dann ist deutlich, hierarchische Strukturen schaffen Sicherheit, weil man klare Orientierung hat. Das ist einer der Gründe, warum Leute gerne in Hierarchien arbeiten. Ja. Und man kann sich an Personen orientieren. Und bei Trump ist das deutlich zu sehen. Der war vorher schon als Person irgendwo sehr bekannt. Man hat sich an ihm orientiert und das war sein Vorteil. Das war gewissermaßen sein Markenzeichen. Das ist jemand, der klare Entscheidungen trifft, schnell, you're fired. Und angeblich war er auch noch businessmäßig erfolgreich, was natürlich ein Mythos ist, sondern
Viele, viele
er
Schulden,
hätte
ja.
das Geld, was er von seinem Vater erbt, wenn er das auf ein Sparkonto gelegt hätte, wäre er jetzt reicher, ja, als durch all seine Geschäfte, die er betrieben hat. Aber das ist sozusagen sein Image und man orientiert sich dann an Personen. Und das ist eigentlich, sind zwei Tendenzen, die Sicherheit geben, die Unsicherheitsabsorption als Funktion haben. Hierarchie und bestimmte Typen von Personen, starke Männer üblicherweise. An starken Frauen wird relativ wenig in der Geschichte berichtet, dass die es geschafft hätten, dass man sich an ihnen orientiert. Katharina die Große vielleicht noch, ja, oder Kleopatra. Aber okay, ein bisschen länger her schon. Also das sind so zwei Sachen, die helfen gerade in Situationen verstärkter Komplexität und Unsicherheit, wieder Sicherheit zu versprechen, dass sie das da nicht einhalten können, das ist eine ganz andere Frage.
Ja. Und im Gegenzug ist ja dann eigentlich Demokratie, also als wir kennen es auf Teamebene, ne? Also ich sage immer, Demokratie ist auf Teamebene kein Entscheidungskriterium, ne? Weil da gewinnt die gefälligste Lösung, also die Glück sagt, die beliebteste Lösung, ja? Und wenn man das jetzt für Demokratie weiterdenkt, ja, dann kann sowas wie Umweltschutz und mögliche Einschränkungen quasi niemals gewinnen, ne? Weil das wird nie die beliebteste Lösung sein. So, na, ihr müsst jetzt ein bisschen langsamer fahren oder vielleicht auch nicht mehr Auto fahren oder so. Das gibt es dann quasi nicht, ne? Also das steht dem entgegen, glaube ich, oder? Ist
Das ist
das so?
genau der Punkt.
Ja.
Ja, das heißt, Demokratie ist eigentlich ein ziemlich intelligentes Instrument, ja, dass man verschiedene Meinungen, dass man sowas wie Mehrhirndenken nutzt. dass halt unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden können und, und. Aber da sind Entscheidungsprozesse natürlich sehr langsam. Es dauert lange, weil Konflikte ausgetragen werden, ja, weil es hin und her geht und eben dann zu einer Entscheidung kommt. Und wenn in einer Demokratie dann auch noch hinzukommt, ja, dass diejenigen, die am Schluss Entscheidungen treffen und verantworten müssen, wiedergewählt werden wollen, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie unpopuläre Entscheidungen treffen, weil sie damit den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Ja. Also alle Maßnahmen, die Verzicht erfordern, haben wenig Chancen, durchgesetzt werden zu können. Es sei denn, irgendwie schafft man es, eine höhere Einsicht in die Notwendigkeit zu verbreiten. Bei Corona war es ja so, ne? Das hat ja relativ wenig Widerstand gegeben, dass man Maske tragen musste oder zu Hause bleiben. Ja? Aber obwohl das ein unsichtbarer Feind war. Aber wenn man gesehen hat im Fernsehen, dass die Leichen in New York in Kühlwagen untergebracht werden mussten oder in Bergamo, ja, lange Kolonnen von LKWs mit Leichen transportiert wurden, dann hatte das offenbar doch eine ziemlich hohe überzeugende Wirkung, dass es sinnvoll sein könnte, sich in seiner Freiheit einschränken zu lassen.
Ja, das ist interessant. Diese Haltung, die wir da einnehmen, hat ja so eine gewisse, sag ich mal, Beobachtungsrolle, so eine Art soziale Distanziertheit. Und in meiner Praxis wird mir das oft auch vorgeworfen, ne? So, Mensch, Martin, kannst du nicht, das geht doch nicht, das kann man doch nicht so machen oder kannst du nicht so sagen, dass das so ist, ja? Wie gehen Sie denn da mit dieser sozialen Distanziertheit um und dem Publikum, das Ihnen möglicherweise Vorwürfe macht, hier irgendwie nicht moralisch zu sein oder
Naja,
wie gehen Sie damit um?
ich glaube, man muss da sehr unterscheiden zwischen seiner professionellen Rolle und seiner Rolle als Staatsbürger. In meiner professionellen Rolle lebe ich ja gewissermaßen von den Konflikten anderer Leute oder in Organisationen. Und in diesen Konflikten, mit denen ich professionell zu tun habe, wo ich de facto eine Mediator- oder Beraterrolle habe, ist meine Aufgabe nicht, Stellung für die eine oder andere Seite zu beziehen, sondern neutral zu bleiben, einen Prozess zu managen, der dazu führt, dass der interne Konflikt zu einer Lösung geführt wird, der für das Überleben der jeweiligen Organisation nützlich ist. Also da steuere ich einen Prozess und bleibe selber in der inhaltlich neutral. Das ist aber ganz unabhängig von dem, was ich wirklich denke. Also ich habe da natürlich auch meine Meinung und die bringe ich auch irgendwie ein. Ja, aber nicht im Sinne von, das ist der richtige Weg, sondern wenn ich den Eindruck habe, da wird eine Option nicht gesehen, dann spiele ich die inhaltlich durchaus ein. Was wäre denn, wenn man das so und so macht oder wenn ihr so und so entscheiden würdet, welche Konsequenz hätte es? Ja, also ich bleibe eher auf der Metaebene und bleibe distanziert und beziehe nicht Stellung, ja, nutze aber alles, was ich weiß, als Input. Ja, aber nicht im Sinne von, das ist der richtige Weg, sondern ich stelle Optionen, eröffne Optionen, nutze den Möglichkeitssinn, ja, oder führe ihn ein. Aber als Staatsbürger bin ich in einer anderen Rolle, da bin ich Mitglied. Ja, da betreffen die Entscheidungen mich auch. Da beziehe ich auch Stellung. Und dafür kriege ich auch Prügel natürlich, weil LinkedIn irgendeine Position äußere und mich darüber äußere, dass ich die FDP-Politik oder die Schuldenbremse für schwachsinnig in dieser Situation halte. Dann werde ich natürlich geprügelt, weil die Leute denken, ich müsste überall neutral sein, wenn sie mich vorher neutral erlebt haben. Und Leute sind tief enttäuscht von mir oder hauen mich auch. Aber was soll's? Ich meine, bin ein alter
Ich hoffe
Mann.
nicht, dass Sie, ich
Ja.
hoffe nicht, dass Sie gehauen werden.
Habe Hornhaut auf dem Gemüt in der Hinsicht.
Also
Ja, also
ich habe einen
das
braunen
sind zwei
Gürtel in
verschiedene
Judo, ich kann Ihnen helfen, ne? Rufen Sie mich an, ne? Also ich bringe meine Jungs
Dinge.
mit, ja? Also kein Problem.
Ja. Also es sind aber zwei verschiedene Rollen und ich finde es wichtig. Ja. Für mich ist da ganz hilfreich, weil ich habe einen Bruder, der ist Rechtsanwalt und ich erinnere mich noch gut, als der anfing zu arbeiten, da bekam er irgendwelche Pflichtverteidigung. Ja, und natürlich seine Rolle war, diesen Menschen zu verteidigen, auch wenn er persönlich natürlich das, was der getan hat, verabscheute. Ja, das war seine Rolle, eben nicht neutral zu sein, sondern parteilich. Ja, und in dem Sinne, denke ich, muss ich als Berater, wenn ich mit Klienten oder einem Klientensystem arbeite, neutral sein. Auch wenn ich eigentlich der einen Seite wünschen würde, sich durchzusetzen. Aber wie gesagt, als Staatsbürger bin ich nicht neutral. Da bin ich parteilich und da sehe ich, dass irgendwelche Katastrophen drohen, wenn diese oder jene Politik durchgesetzt wird. Das heißt, ich weiß es natürlich auch nicht, ob es wirklich stimmt, aber es ist meine Fantasie oder es ist meine Sichtweise nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen mische ich mich dann da auch ein in, was weiß ich, bin jetzt nicht jemand, der irgendwie eine große Wahlveranstaltung besucht, aber ich äußere zumindest, wenn ich gefragt werde, meine Meinung.
Dann machen wir jetzt mal einen kurzen Schwenk. Jetzt haben wir schon viel fast gesellschaftlich und über Demokratie gesprochen. Jetzt würden wir ein bisschen tiefer mal in die Systemtheorie auch einsteigen. Und mich würde interessieren, was finden Sie denn oder was glauben Sie, was ist denn der blinde Fleck der Systemtheorie? Wir arbeiten ja damit, Sie ja auch sehr viel, auch in Ihren Büchern. Aber ich denke mir immer, die Systemtheorie selbst kann ja auch nicht keinen Wahrheitsanspruch haben, ne? Wie gehen Sie damit um, dass man selbst nicht in dieses Muster verfällt, dass man jetzt glaubt, die Wahrheit gefunden zu haben?
Nein, ich glaube, das ist da Systemtheorie und Konstruktivismus für mich zumindest zusammengehören, besteht die Gefahr nicht. Als Konstruktivist habe ich nicht die Idee, ja, dass ich die Wahrheit habe, sondern das ist ein Modell, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und die Systemtheorie hat keine blinden Flecken. Das ist so, als ob Sie fragen, was ist denn der blinde Fleck der Arithmetik? Ja, weil die Systemtheorie ist ein formales Modell, das man überall anwenden kann. Und der blinde Fleck kommt eventuell aus der Anwendung, dass man irgendwo nicht hinschaut, als Beobachter oder als Anwender. Aber die Systemtheorie, warum sollte die einen blinden Fleck haben? Natürlich guckt die auf bestimmte Dinge. Und alles, worauf sie nicht schaut, ist blinder Fleck, wenn Sie so wollen. Ja, aber ich denke, das ist ein formal logisch sehr elegant durchkonstruiertes Modell, was extrem praktisch ist. Das ist der einzige Grund, warum ich an Systemtheorie interessiert bin. Ich bin ja von Hause aus Praktiker und habe irgendwann angefangen, nach einem Instrument zu suchen, das mir hilft, nicht nur einfach irgendwie Ad-hocismus zu betreiben, sondern irgendwo eine Orientierung zu haben in dem, was ich mache und worauf ich schauen kann. Und da habe ich nichts Genialeres gefunden als die Systemtheorie. Und die meisten Kritiker, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, sind einfach zu blöd, sie zu verstehen. Ja?
Ja.
Auch intelligente Leute können zu blöd sein, um es auch ganz klar zu sagen. Ja? Und das Problem ist, dass viele intelligente Leute natürlich auch erstmal irgendwelche Vorannahmen in Frage gestellt sehen. Man muss ja irgendwie. Man ist 30 Jahre, 40 Jahre lang in einer bestimmten Denkweise sozialisiert worden. Und auf einmal muss man irgendwelche Abstraktionen verwenden, die Prämissen in Frage stellen. Und da sind auch viele intelligente Leute überfordert und hören nach der Hälfte auf oder nehmen das als Zumutung und hören auf, weiterzulesen oder sich damit zu beschäftigen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ja, ich denke ja nicht, dass es eine Wahrheit ist, die da verkündet wird. Nur man nimmt sich eine Möglichkeit, nämlich das Leben zu vereinfachen, ein Modell zu haben, ja, das quasi überall anwendbar ist, zumindest für Menschen, die in sozialen Zusammenhängen leben.
Dann lassen Sie mich die Frage noch mal anders formulieren. Ich merke bei mir, dass ich durch jetzt die letzten Jahre, mit denen ich mich damit beschäftigt habe, zunehmend dahin komme, dass ich die Welt eben nur noch durch die Brille der Systemtheorie sehe. Und damit habe ich sozusagen nur noch eine Brille auf und liegt auch nicht der Wert darin, immer mal wieder andere Brillen aufzusetzen. Oder sehen Sie das anders?
Ja, natürlich kann man sich andere Brillen aufsetzen. Ja? Also, was weiß ich, man kann jetzt irgendwelche Mystikerbrillen aufsetzen, ja, oder religiöse Brillen aufsetzen, was auch immer. Das ist aber, glaube ich, eine Frage eher des persönlichen Stils. Systemtheorie verbietet einem das auf keinen Fall. Und man kann mit alternativen Konstruktionen arbeiten. Warum nicht? Aber Systemtheorie hat keinen Wahrheitsanspruch, um es deutlich zu sagen. Ja? Sondern es ist einfach ein sehr praktisches Instrumentarium, weil es eben abstrakt ist. Und diese Abstraktion ermöglicht, dass man es in fast allen Bereichen anwenden kann. Die kann ich auch in fast allen Bereichen anwenden. Ich kann Äpfel zählen und ich kann Birnen zählen. Ja, und insofern ist das nicht, ist das Verfahren dasselbe, das Zählen. Ja, ob es nun Äpfel, Birnen, Autos oder was weiß ich, Leichen auf einem Schlachtfeld sind. Ja, das ist einfach sehr praktisch, wenn man ein Instrumentarium hat, gerade für Berater, ja, oder Therapeuten, die wie ich immer konfrontiert sind mit Situationen hoher Unberechenbarkeit, hoher Nichtvorhersagbarkeit. Ja, wenn man also mit einem Klientensystem arbeitet, dann hat man es ja nicht unter Kontrolle. Also braucht man ein Orientierungssystem, das einem hilft, das, was da geschieht, einordnen zu können in irgendeiner Art und Weise, damit man damit umgehen kann, damit man darauf reagieren kann. Also braucht man ein ziemlich abstraktes Beobachtungsschema, um das tun zu können. Darin liegt die Faszination für mich. Wenn ich, was weiß ich, Architekt wäre, würde ich wahrscheinlich auch mit Systemtheorie arbeiten, aber da wäre nicht dieser dynamische Aspekt für mich das Reizvolle, weil da geht es ja darum, Dynamik zu verhindern, damit die Häuser nicht einstürzen.
Ja, das finde ich spannend. Also mich triggert gerade dieses Bild mit der Mathematik, ne? Also, weil wir haben vorhin über diese Moral in der Systemtheorie gesprochen und dieser Distanziertheit. Das finde ich ein gutes Bild, um das zu erklären, ne? Also man kann mit Mathematik Birnen zählen oder Leichen auf dem Schlachtfeld. Und diese starke Emotion, die wir bei diesem Wort haben, ne, finde ich sehr passend, weil die Mathematik kann da nichts dafür, ne? Also genauso wenig wie die Systemtheorie, da irgendwas dafür kann, die beobachtet und die Mathematik, die zählt halt. Ja. Also das finde ich ein sehr
Ja,
schönes
mein
Bild, gefällt
Beispiel,
mir.
was mir auch natürlich immer mal wieder um die Ohren gehauen wurde, ist, dass ich sagte, man kann aus der Systemtheorie keine Moral ableiten. Ja, auch keine Ethik. Ja, was aber viele Leute, die sich systemisch nennen, tun. Ja, man kann die Systemtheorie, um mal jetzt den Organisationsbereich anzusprechen, man kann die Systemtheorie auch nutzen, um die Funktionalität eines KZs zu verbessern. Ja, das ist schlimm, natürlich, aber das kann man der Systemtheorie nicht vorwerfen, sondern letztlich liegt die Verantwortung für das, was geschieht, bei dem, der sie anwendet. Ja, das ist nicht in der Systemtheorie impliziert, weil sie nicht an sich per Gut und Böse unterscheidet, sondern sie schaut nur, welche Wirkung hat welche Maßnahmen zum Beispiel. Ja? Und diese Bewertung, die dann dazu kommt, die liegt im Auge des Betrachters. Wozu will ich sie verwenden? Ja, wozu zähle ich? Ja, um wieder dieses Mathematikbeispiel zu verwenden. Ja? Ich kann Flugbahnen berechnen von irgendwelchen Hilfsflügen nach in Hungergebiete. Ja, da wird Mathematik angewandt, um dahin zu kommen. Ich kann aber auch die Flugbahn von Geschossen berechnen, ja, um dann das nächste Krankenhaus zu treffen in der Ukraine. Ja, also insofern, das ist ein rein formales Instrument. Und die Ethik ist wichtig, aber sie ist nicht, man kann sich nicht hinter der Theorie verstecken. Das finde ich eigentlich das Sympathische daran, ja, dass sich niemand hinter der Theorie verstecken kann für seine Handlung. Er wird die Verantwortung nicht los, weil er Systemtheorie verwendet oder Konstruktivismus. Er bleibt als Handelnder verantwortlich für das, was er macht und muss dann eben auch den Kopf dafür hinhalten und kann nicht sagen, aber die Systemtheorie hat mir das und das gesagt. Das geht nicht.
Ich würde gerne nochmal bei der Systemtheorie bleiben und das ist jetzt eher eine vielleicht sogar philosophische Frage, deshalb muss ich ein bisschen ausholen und ich habe zwei Sachen aus Ihrem letzten Buch rausgeschrieben. Also eingangs, ich würde sagen, die Systemtheorie ist eine Differenztheorie, sie arbeitet mit Unterscheidungen. Und Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, also Zitat, die Negation, die andere Seite der Unterscheidung, wird als unvermeidlicher Bestandteil der Wirklichkeitskonstruktion immer mitkonstruiert. Und ich frag mich, ich habe noch keine genaue Antwort darauf, deshalb würde mich jetzt Ihre Sicht darauf interessieren, wieso scheint die Welt immer in diese Gegensatzpaare, in diese Unterscheidung zu zerfallen? Also daher kommt ja auch die Ambiguität, dass wir, also Licht kann ja nur mit Schatten funktionieren. Ne? Trauer hat ja an sich keinen Wert, nur wenn wir auch Freude empfinden können. Also diese Gegensatzpaare, wieso scheint die Welt immer in diese zwei Teile zu zerfallen? Was glauben Sie?
Das liegt daran, wie wir beobachten als Menschen. Die Welt zerfällt wahrscheinlich gar nicht in Gegensätze, zumindest weiß ich das nicht. Aber als Beobachter vollziehe ich immer Unterscheidung. Jeder, also nicht nur ich, sondern jeder Mensch. Ja. Ich als Mensch vollziehe Unterscheidung. Und in dem Moment, wo ich eine Unterscheidung vollziehe, ja, das hat ja am meisten dieser englische Logiker, Mathematiker eigentlich, nicht Logiker, er wollte nicht Logiker genannt werden, Mathematiker George Spencer Brown, sehr schön ausgeführt in seinem Buch Laws of Form. Das heißt, wir unterscheiden, und das ist vergleichbar mit dem Zeichnen eines Kreises auf einem Blatt Papier. Ja? Und in dem Moment, wo ich einen Kreis zeichne, eine Grenze ziehe zwischen innen und außen, habe ich natürlich immer zwei Bereiche, immer einen Gegensatz zwischen dem, was drinnen ist und dem, was draußen ist. Ja? Woher sollte ich wissen, was Trauer ist, wenn ich nicht irgendetwas erlebe, was nicht Trauer ist? Was es auch immer sein mag, es muss gar nicht Freude sein, ja? Aber eben auch nicht Trauer. Es könnte Gleichgültigkeit sein, Indifferenz, was auch immer. Aber die Begriffe gewinnen ihre Bedeutung erst dadurch, dass sie eben eine Unterscheidung machen. Wenn alles das Gleiche ist, dann lebt man in einem grauen Matschwelt, ja, ohne Konturen. Ja, erst die Unterscheidung bringt eine Struktur in unser Weltbild hinein. Und dem entgehen wir nicht. Schon mit der Wahrnehmung. Wir gucken irgendwo hin und woanders nicht hin. Sie haben vorhin den Begriff blinden Fleck eingeführt. Ja, wir haben Augen vorne, also gucken wir nach hinten. Ja, also gucken wir nicht nach hinten, sondern nach vorne, und das, was hinter uns ist, ist ein blinden Fleck. Ja, also haben wir schon eine Unterscheidung gemacht. Und da liegt eigentlich das drin, was der Beobachter macht. Er fokussiert seine Aufmerksamkeit auf etwas, hört irgendwo hin, schaut irgendwo hin und hat damit sozusagen diesen Kreis auf dem weißen Blatt Papier gezogen, ja, indem er etwas in seinem Fokus der Aufmerksamkeit hat und alles andere nicht. Ja. Sie kennen wahrscheinlich dieses schöne Video mit den Basketballspielern, wo dann ein Gorilla dadurch, ja, das Spiel, ja, läuft und alle Leute, die die Aufgabe haben, zu zählen, wie oft welche Mannschaft oder ich weiß nicht mehr, was die Aufgabe war. Auf jeden Fall war die Aufgabe nicht, auf Gorillas zu achten, sondern sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und angeblich kriegen viele Leute dann nicht mit, dass da ein Gorilla durch das Feld läuft. Solche Sachen sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir Unterschiede machen. Wir gucken irgendwo hin, und wenn wir irgendwo hingucken, dann machen wir das immer um den Preis, dass wir woanders nicht hingucken. Ja? Also ist das ist eigentlich, und das ist jetzt, mache ich gerade einen Sprung zu diesen ganzen Organisationsfragen, das ist nebenbei gesagt das wichtigste Steuerungsinstrument in sozialen Systemen, die Fokussierung der Aufmerksamkeit, dafür zu sorgen, dass irgendwo hingeguckt wird und woanders nicht hingeguckt wird. Ja, das ist das, was dann natürlich auch das Ziel von Propaganda ist, dass man sagt, wie kriege ich alle Leute da hinzuschauen und nicht woanders hinzuschauen. Jetzt in diesem, seit dem 7. Oktober, ja, als Hamas-Leute in Israel eingefallen sind und tausende Leute abgeschlachtet haben, steht ja die Frage, wo wird hingeguckt? Ja, schaut man jetzt auf die israelischen Opfer oder seither auf die palästinensischen Opfer? Das ist auch ein Kampf um den Fokus der Aufmerksamkeit. Ja. Und ja, wer geht für wen dann auf die Straße demonstrieren? Ja, also Fokus der Aufmerksamkeit ist das Steuerungsinstrument in sozialen Systemen generell. Und damit wird genutzt, was eben ein Merkmal der menschlichen Wahrnehmung ist, dass wir immer eine Auswahl treffen müssen. Wir können nie alles erfahren. Deswegen ist die Idee des ganzheitlichen Denkens auch etwas
ist Quatsch,
naiv, ja. Ja, weil wir eh nie alles erfassen, sondern wir müssen immer Unterschiede machen, wo wir hinschauen. Und das ist
Okay,
etwas,
ja.
was mithilfe von Systemtheorie und Konstruktivismus ganz gut zu reflektieren ist, was das Ganze nicht heilt, in Anführungsstrichen, aber man kann dann damit umgehen.
Also ist ein interessanter Aspekt, das heißt, es macht total Sinn, ne? Sie sagen also, dass die Unterscheidung eine notwendige Konsequenz aus unserer Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, entsteht. Ne? Es ist ein, ja, es kommt zwangsweise durch unsere Wahrnehmung in die Welt.
Dieser Binarität entgehen wir nicht. Wir können sie dann versuchen zu rekonstruieren und zu sagen, was ist auf der anderen Seite. Ja, aber letztlich alle unsere Begriffe sind so konstruiert, dass wir eine Unterscheidung machen. Ich habe in Seminaren immer das Beispiel genommen, irgendeinen Stuhl angeguckt und dann haben wir die Merkmale, Eigenschaften beschrieben dieses Stuhls. Was macht diesen Stuhl aus und. Ja, und dann konnte man irgendwo relativ klar sagen, okay, das ist dieser Stuhl ganz unverwechselbar im Vergleich zu den anderen. Aber als Gedankenexperiment könnte man natürlich auch den Rest der Welt beschreiben und sagen, was dann übrig bleibt, ist der Stuhl. Nicht sehr praktisch zugegebenermaßen. Ja, aber also das ist der Punkt. Und wir vergessen dann immer, dass wir eigentlich immer die ganze Welt beschreiben, wenn wir ein Objekt herauspicken. Ja, weil der ganze Rest der Welt läuft gewissermaßen stillschweigend als Kontext mit. Wir müssen das nicht alles beachten, wie der Sonnenstand ist oder was weiß ich, ja, um irgendwie jetzt die Lage der Nation zu beschreiben. Aber auch da treffen wir natürlich immer irgendwelche Unterscheidungen und denken bestimmte Kontexte weg. Das ist das Problem. Und das darf man halt nicht immer, weil das, was da beschrieben wird, erst durch den Kontext seinen Sinn gewinnt und verständlich wird.
Und den Kontext zu verändern, also den Fokus auf was zu lenken, das ist ja eigentlich der Taylorismus, würde ja frohlocken, ne? Das ist ja quasi ein Steuerungsinstrument dann.
Ja,
Also der
klar.
würde, also wenn jetzt ein Manager das hört, ja wunderbar, Systemtheorie, komm her. Da muss ich nur den Fokus verändern und dann kann ich steuern, so wie es althergebracht war. Ja? Würden Sie da zustimmen oder sagen Sie, es ist doch nicht
Naja, das
ganz
war sozusagen das schlichte Steuerungsmodell.
schon, ne?
Ja? Ja, das war sehr schlicht und das ist so ein Maschinenmodell. Ja, kann man sagen, an welcher Schraube muss ich drehen? Und das funktioniert halt in sozialen Systemen nicht so, ja, weil die Schrauben mitdenken und dann doch machen, was sie wollen.
Ja, und bringen ja Gehirn mit, wie Henry Ford
Genau.
schon mal gesagt hat, ja.
Und wie gehen Sie in Ihren Beratungskontexten oder dann auch eben mit Ihrer Beratungsfirma damit um, dass eben wir diese selektive Wahrnehmung haben? Also dadurch, dass ich ja meine Aufmerksamkeit fokussiere, haben Sie ja auch gesagt, zahle ich ja immer den Preis, dass ich andere Sachen auch nicht sehe. Jetzt kann aber natürlich ein Riesenpotenzial genau da liegen, wo ich jetzt gerade nicht hinsehe. Gehen Sie damit systematisch um?
Ja, ich mache das, was Sie vorhin mit mir gemacht haben. Ich schaue auf die blinden Flecken. Ja, also ich schaue und üblicherweise nutze ich den Unterschied der Wahrnehmungsmuster meiner Klienten und meinem Wahrnehmungsmuster. Meins ist ja systemtheoretisch bestimmt. Also schaue ich mir andere Relationen zum Beispiel an als diejenigen, die mich engagieren. Ja, die haben ein bestimmtes Weltbild, ja, bei Konflikten zum Beispiel. Denken Sie, Sie könnten gewinnen und den anderen niedermachen und dann schaue ich halt drauf, was ist der Preis, ja, des Gewinnens und dann wird deutlich, womöglich ist das nicht so schlau, wenn man gewinnt, weil man dann eine Ressource verliert, die einem sehr nützlich ist und so weiter. Also ich schaue drauf mit einer systemtheoretischen Brille und leite daraus Fragen ab. Also ich bin ja ein aktiver Berater, der viel fragt und nicht nur einfach passiv sich erzählen lässt. Und diese Fragen sind Hypothesen geleitet und diese Hypothesen sind systemtheoretisch geleitet.
Eine Frage habe ich noch parat. Eine kleine, ich habe neulich Real Book of Work gelesen, da haben Sie das Vorwort geschrieben und da haben Sie netterweise haben Sie geschrieben, Sie haben als Berater quasi in der Familientherapie lange nicht gewusst, was eigentlich eine Familie ist. Ja?
Ja.
Und dieses Phänomen beobachte ich bei meinen Agile Coach und Scrum Master Kollegen, insbesondere die jung sind oder die Erfahrenen sind. Ne? Die Erfahrenen, die arbeiten so, als ob sie Systemtheorie verstehen würden. tun sie aber nicht, die tun es quasi naiv, aufgrund der Erfahrung, ja, die tun das, ohne es zu kennen. Ne? Und man merkt es erst bei den Unerfahrenen, die das nicht können, ne? Weil sie nicht zielgerichtet intervenieren können, weil sie das System nicht verstehen. Haben Sie denn mittlerweile rausgekriegt, was eine Familie ist?
Naja, also das sind ja zwei Dinge, die Sie jetzt thematisiert haben. Das eine, diese erfahrenen Berater, ich glaube ja, man braucht eigentlich gar keine Theorie. Ja, als Berater oder als Mensch, man muss nur wissen, was man wann zu tun hat. Ja, und sehr erfahrene Berater oder Kollegen, die wissen das halt. Ja, und meine Erfahrung mit sehr erfahrenen Therapeuten am Anfang meiner Karriere war, dass die häufig gar nicht erklären können, warum sie was tun. Ja, man fragt sie, warum hast du denn das und das gemacht? Sagt er, ja, oh, was hätte man denn sonst tun sollen? War doch klar. Aber die haben keine Theorie. Ja? Und das führt dann dazu, dass sie Schüler haben, die auch keine Theorie haben, die dann einfach das nachmachen, was ja, ihr Lehrer gemacht hat. Ja? Führt dann zu so grotesken Sachen wie, dass die Virginia Satir war eine sehr berühmte Familientherapeutin und viele Schüler hat, aber die hat nie eine gescheite Theorie entwickelt. Ja? Und deswegen haben die Schüler auch keine gescheite Theorie. Und wenn man, die erkennt man immer daran, dass diese Leute sehr nah an ihre Klienten rangehen. Ja? Und das hat Virginia auch gemacht. Ja, klar. Und wenn man Virginia Satir kannte, dann wusste man, die war extrem kurzsichtig. Ja? Deswegen war das nicht unbedingt ein nachahmenswertes Mittel erfolgreicher Therapie, sehr nah an die Leute ranzugehen. Man muss nicht den Mundgeruch seiner Klienten einatmen, um erfolgreich zu arbeiten. Gut, das heißt, das ist der Grund, warum Theorie so hilfreich ist, ja, weil sie einem nämlich hilft, auch wenn man noch nicht sehr erfolgreich ist und noch nicht sehr erfahren ist, Anweisungen zu kriegen oder Ideen zu kriegen, was man tun könnte. Ja, mit der Zeit verliert sich das, dann hat man das irgendwie internalisiert und dann agiert man nach diesem Schemata, wie auch die Leute ohne Theorie, die sehr erfahren sind. Zu der Frage Familie oder nicht, ja, das war für mich schon interessant. Das hat was damit zu tun, dass Kollegen mich gefragt haben für ein Forschungsprojekt. Die wollten von mir wissen, bevor sie dieses Forschungsprojekt beginnen, was denn Familie ist, wie man das definiert. Und mir wurde klar, dass ich da schon 20 oder 25 Jahre mit Familien gearbeitet hatte und mir nie die Frage gestellt habe, was eine Familie ist. Das brauchte ich offenbar auch nicht. Ja, es reichte vollkommen, mit den problemorientiert oder lösungsorientiert zu arbeiten. Die kamen mit einem Problem und ich konnte lösungsorientiert mit ihnen arbeiten. Aber ganz unabhängig von der Frage, was eine Familie ist. Aber wenn ich Familienunternehmen anschaue, dann wird diese Frage natürlich relevant. Was unterscheidet Familien von Organisationen? Ja, und ich habe inzwischen viele Antworten darauf und wir haben in Witten dann unsere ganze Theorie des Familienunternehmens auf genau dieser Frage aufgebaut. Was ist der Unterschied zwischen Organisationen, Unternehmen im Speziellen und Familien? Weil das sind unterschiedliche Typen von sozialen Systemen, weil sie nach ganz anderen Kommunikationsregeln und anderen Entscheidungsregeln funktionieren. Im einen, in der Familie herrscht eine starke Personenorientierung. Das heißt, die Personen sind nicht austauschbar. Ja, natürlich kann man ab und zu den Partner wechseln, aber seine Kinder wird man nicht los und seine Eltern auch nicht. Ja, das heißt, die Akteure bleiben die gleichen, aber die Spielregeln der Kommunikation verändern sich im Laufe der Geschichte. Ja, wer mit 18 noch gestillt wird, dann fragt man sich schon, ob da nicht was in der Familiendynamik schief gelaufen ist. Ja, also da ändern sich die Interaktionsregeln und die Kommunikationsregeln. In Organisationen sind diese Kommunikationsregeln aber nicht primär personenorientiert, sondern sachorientiert. Natürlich muss man auch da auf die Personen achten. Wir haben es schon gehabt mit den Entscheidungsprämissen, ja, man muss sich auch daran orientieren, aber im Zweifel werden halt Personen ausgetauscht, wenn jemand nicht funktioniert oder permanent Ärger macht oder was auch immer, ja, was da arbeitsrechtlich möglich ist. Aber man kann Personen austauschen und sie müssen auch austauschbar sein, weil sonst die Organisation mit den Mitarbeitern sterben würde. Es gibt Firmen, die sind 200 Jahre alt und da ist keiner mehr der alten Mitarbeiter da. Ja, und deswegen, trotzdem wird womöglich alles noch genauso gemacht wie vor 200 Jahren. Ja, manche Dinge erhalten sich, hängen natürlich von der Branche ab. Ne? Die wenigsten Branchen würden heute noch damit überleben, aber manche Dinge halten sich, kulturelle zum Beispiel. Also das ist ein großer Unterschied. Und ich will das jetzt hier keine Theorie des Familienunternehmens entwickeln, aber die Familien sind soziale Systeme, die personenorientiert sind. Ja? Und im Zweifel werden die Kommunikationsmuster geändert. Organisationen sind sachorientiert und die Personen werden im Zweifel ausgetauscht. Ja, Teams sind jetzt so ein Zwischending. Ja, die haben meist eine Sachaufgabe, sind aber sehr personenorientiert. Das heißt, sehr viel weniger an Routinen, an formalen Strukturen oder so orientiert. Ja, und das macht ihren Vorteil aus, dass sie sozusagen das Beste aus beiden Welten haben können, aber womöglich auch das Schlechteste aus beiden Welten, dass persönliche Konflikte einfach viel relevanter werden und behindernder werden können als in einer rein formalen Organisation, wo man sagt, okay, ich mache Dienst nach Vorschrift und ziehe meinen Stiefel durch. Ja. Familienunternehmen haben den Vorteil, dass sie auch so eine Mischung beider Kulturen kriegen. Also die Kulturen in Familienunternehmen sind häufig anders als in börsennotierten Unternehmen. Man geht anders mit Personalfragen um, man geht anders mit dem Zeithorizont um, ja, an dem Entscheidungen orientiert werden. Ja, ich erinnere mich an eine Firma, an ein Familienunternehmen, die große Waldungen hat, schon seit Jahrhunderten. Und als dieser große Sturm durch Nordrhein-Westfalen ging, haben die anschließend überlegt, welche Bäume pflanzen wir da? Und da hatten sie eine 100-Jahre-Perspektive. Ja, das ist für andere Unternehmen natürlich ein bisschen zu lang. Ja, also das heißt aber, das ist dann eine Frage, die man in Familienunternehmen hat, wenn man den Anspruch hat, enkelfähig zu sein. Wenn es nicht darum geht, den nächsten Quartalsbericht möglichst günstig zu gestalten, sondern in 30 Jahren ein funktionierendes Unternehmen an eine nächste Generation zu übergeben und so weiter. Und das sind alles hochspannende Dinge, die sich aus der Systemtheorie ergeben, wenn man systemtheoretisch Organisation mit Familien vergleicht und dann schaut, wie sind die miteinander gekoppelt, weil die bilden ja füreinander relevanten Umwelten, die man nicht ohne weiteres wegdenken kann. Ja, man kann nicht die Familie ignorieren, wenn man Führungskraft in einem Familienunternehmen ist. Ja, und man kann das Unternehmen nicht ignorieren, wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst. Ja, das sind hochspannende Fragen, die sich aber erst ergeben, wenn man mit einer systemtheoretischen Brille draufschaut.
Für mich stellt sich da auch die Frage, ob nicht eigentlich fast alle Unternehmen Familienunternehmen sind oder zumindest familiär geprägt sind. Warum? Also in meiner Beobachtung, also bei Mittelstand oder auch Agenturen zum Beispiel, ja, da wird ja untereinander ganz munter geheiratet, ja, und als seinerseits, weil sie sonst keinen Partner finden, der diese Arbeitsbedingungen akzeptiert, ja. Und also ich erlebe immer ganz häufig, dass das erstmal gar nicht, man sieht es gar nicht, ja, und plötzlich merkt man, okay, also da werde ich niemals befördert, kann ich vergessen, ne, weil da ist eine Lebensschicht mit Familienkonstrukt in dieser Firma, da komme ich gar nicht durch, ja. Also überall, wo ich reingehe, sehe ich, aha, das sind eigentlich familiäre Strukturen, die das überlagern, die eigentlich sind das Wirtschaftssystem, selbst in Aktiengesellschaften. Ja. Also ich habe mich dann schon oft gefragt, muss ich eigentlich mal Familientherapeut lernen, ja, damit ich da mitschwimmen kann als Organisationsdesigner, dass ich die da irgendwie begleiten kann, ja, weil das immer eine Relevanz hat. Also öfters, als dass man denkt. Ja.
Naja, ich glaube, das hat aber eher was damit zu tun, dass wir als normale Menschen, als Nicht-Soziologen, als Nicht-Systemtheoretiker überhaupt gar keine Ausbildung in dem Blick auf Organisationen haben. Wir sammeln unsere Erfahrungen in Familien, ja, und nehmen dann dieses Eltern-Kind-Modell als Modell für andere Beziehungen. Ja. Und das zweite Erfahrungsfeld, das wir noch haben, sind Schulen. Jeder muss durch die Schule laufen. Das ist also die einzige Art von Organisation, die wir kennen. Und die ist auch immer noch natürlich sehr personenorientiert. Man macht sich beim Lehrer beliebt und man hat Streit mit seinen Mitschülern und wird von ihnen gemobbt oder auch nicht. Ja, also das heißt, das sind die Beziehungsformen, in denen wir Erfahrung haben. Und dann tragen wir die in Organisationen hinein. Ja, und denken dann manchmal, wenn wir Führungskraft sind, wir müssten Mutter oder Vater sein, streng oder liebevoll. Da gibt es dann die Variation, je nachdem, welche Erfahrung man selber gemacht hat. Ja, oder aber man entwickelt dann so eine Brüder-Geschwister-Beziehung zu den Kollegen, ja, und reinszeniert dann ein Stück Familie. Aber spätestens, wenn dann der erste Reorganisationsprozess kommt und all das nichts mehr gilt, dann merkt man, dass da eben doch eine andere Logik zumindest in Aktiengesellschaften, in börsennotierten Unternehmen, wo plötzlich eine Renditeerwartung im Raum steht, die man nicht mehr erfüllt und die man nicht einfach wegschieben kann, ja, weil man eigener ist und sagt, okay, ich verzichte darauf. Dann zeigt sich, dass die eben doch unterschiedlich organisierte Systeme sind.
Also sprich Mitgliedschaftsbedingungen, ne? Bruder,
Ja,
Schwester, die kann ich quasi nicht kündigen. Es geht nicht.
genau.
Ja.
Ja, naja, und in Familienunternehmen hat man häufig auch, das ist etwas, was einer sehr sympathisch ist in Familienunternehmen, dass man immer Schwierigkeiten hat, jemanden zu kündigen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich ab und zu notwendig, das zu tun. Ja, und es ist gefährlich, Leute nicht rauszusetzen, obwohl es ökonomisch anders das Überleben des Unternehmens bedrohen würde. Also insofern, man muss immer die beiden Seiten der Medaille sehen. Aber langfristig, das muss man einfach sehen, ganz anders als der Ruf, sind Familienunternehmen viel überlebensfähiger als Aktiengesellschaften.
Ja, kann ich
Jetzt haben
nachvollziehen.
Sie schon die positiven Seiten angesprochen. Was würden Sie denn sagen, was sind denn auch noch negative Aspekte davon, ne? Sie haben ja gesagt, in Teams kann es passieren, dass eben nicht nur das Beste aus beiden Welten, sondern auch das Schlechteste aus beiden Welten aufeinander trifft. Was wäre das dann zum Beispiel aus Ihrer Erfahrung?
Ja, einerseits ist ja das Positive in Teams, dass es so kuschelig ist. Ja, man fühlt sich eben nicht austauschbar. Man ist es auch nicht, weil die Kommunikation in einer Gruppe, die eine gemeinsame Geschichte durchläuft, das ist einer der Gründe, warum ich jedem gruppendynamische Trainings empfehle, in einer Gruppe, man ist nicht austauschbar. Wenn einer ausgetauscht wird, ändert sich das Muster der Beziehungen. Ja, und das Muster der Kommunikation. Da fühlt man sich sehr wertgeschätzt, gesehen. Ja, man hat auch Einfluss. Ja, man wird gehört. Ja, aber auf der anderen Seite sind diese persönlichen Konflikte natürlich auch konfliktträchtig. Ja, weil psychische Bedingungen dann auf einmal in die Kommunikation kommen, während man in einer anderen Organisation, normalen Abteilung XY, schluckt man das halt runter, geht nach Hause, aber hier ist man dann persönlich enttäuscht von jemandem, weil man andere Erwartungen an ihn hatte. Ja, und es gibt Eifersucht und Konflikte werden leicht persönliche Konflikte, obwohl sie eigentlich Sachkonflikte waren. Ja, also man sieht sein Standing da viel mehr gefährdet, weil diese Beziehungen ja auch nicht festgeschrieben sind. Man kann sich nicht damit abfinden, dass irgendjemand das Sagen hat, weil er eh eine andere Besoldungsgruppe hat, um das jetzt mal formal juristisch zu formulieren, sondern eigentlich ist diese Gleichheitsfantasie im Raum und diese Gleichheit wird nie auf Dauer gehalten. Ich habe viele Teams beraten, die alle immer mit dieser Gleichheitsideologie gestartet sind. Ja, wir sind alle gleich, aber das Team macht überhaupt keinen Sinn, wenn alle gleich sind. Dann kann man gleich vor dem Spiegel arbeiten. Am besten vor mehreren Spiegeln, damit man mehr hat. Der Nutzen des Teams besteht ja darin, dass es gelingt, Unterschiede, ja, zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung und da zu einem Kommunikationsprozess zu führen, der intelligentere Entscheidungen herbeiführt, als es jeder einzeln könnte. Ja, aber diese Gleichheitsideologie ist häufig das, was in Teams dann zu massivsten Konflikten führen kann, die dann diese Teams auch sprengen. Ich habe das bei vielen, zur Warnung an Sie als Berater, bei vielen Beraterfirmen gesehen, die mit dieser Gleichheitshoffnung gestartet sind und die dann ganz unter massivsten Konflikten auseinandergeknallt sind. Ja, und naja, das sind die Risiken, sind sehr viel konfliktträchtig, weil eine klare Hierarchie mit allen negativen Wirkungen, die ich in keiner Weise leugnen will, aber einen Vorteil hat, ja, sie verhindert Konflikte auf der Ebene darunter. Ja, weil im Zweifel wird der Konflikt nach oben gespielt und entschieden. Und hier müssen die Konflikte, wenn alle auf einer Ebene sind in einem Team, eben ausgefochten werden. Und das kann sehr heiß werden und bitter werden. Deswegen sind ja diese Verfahren wie Scrum oder irgend sowas, die haben ja auch eine heimliche Hierarchie eingeführt, in dem eben ein Verfahren den Hierarchen ersetzt. Ja, und das ist auch ziemlich intelligent, aber nichtsdestotrotz ist das Risiko auf der Beziehungsebene eben doch da.
Ja, von welchem Verfahren sprechen Sie da? Also von dieser Rollenteilung, von diesen.
Ja, es gibt ein Entscheidungsverfahren. Wie kommt man dann eben doch zu einer Entscheidung?
Ja, okay. Ja, diese agile Community, also diese ganze Gleichmacherei, die kommt, glaube ich, auch aus diesem agilen Gedanken, ja. Und wir haben uns alle lieb und wir sind alle gleich und so, ne? Also das bespielt das Ganze. Ich halte das auch für einen der kritischen Punkte von dieser agilen Szene, die einfach da nicht wirksam sein kann, weil sie nicht die Stärken von so einem Team ausspielen kann. Was denken Sie denn? Was hatten diese, ist es, gibt es da noch mehr, was die agile Community da nicht verstanden hat?
Ich denke, man muss auch das ja von zwei Seiten sehen. Zum einen können ja Teamprozesse, das, was ich Mehrhirndenken nenne, ja sehr produktiv sein. Ja, und wie gesagt, wenn es gelingt, eine Kommunikation herbeizuführen, wo unterschiedliche Ressourcen eingespielt werden können, unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen, ja, und ein Gedanke an den des anderen anschließt, dann kann das nicht nur eine sehr lustvolle Form der Arbeit sein, auch eine sehr produktive. Ja, ich selbst habe das in Heidelberg, in unserem Heidelberger Team erlebt, ja, wo wir vier Personen, manchmal nachher auch noch fünf, waren, die sehr unterschiedlich waren, ja, aber ein gemeinsames Interesse hatten. Und wir haben da alles das, was diese Kollegen und ich später in unserem Beruf getan haben, hat eigentlich seine Wurzeln in diesen Teamprozessen, wo wir gemeinsam Familientherapie betrieben haben, wo immer zwei Leute mit einer Familie gearbeitet haben, zwei hinter der Scheibe gesessen haben und wir dann diskutiert haben, was ist da passiert, welche Konzepte kann man entwickeln dafür, wie manisch-depressives Verhalten zu erklären ist oder auch die das Ausstieg aus solchen Karrieren zu erklären ist, was wären sinnvolle Interventionen. Am Schluss haben wir Ideen entwickelt, wo nicht mehr gesagt werden könnten, wem sie zuzuschreiben waren. Ja, weil die Idee des einen an die des anderen angeschlossen hat und dadurch ein Prozess entstand, den keiner alleine hingekriegt hätte, weil er natürlich mit ganz anderen Assoziationen und ganz anderen kognitiven oder Erfahrungshintergründen in diesen Prozess eingestiegen ist oder sich beteiligt hat. Ja, Gunther Schmidt, Gunther Weber, Helm Stierlin und ich, das war sozusagen das Kernteam. Und das war eine fantastische Erfahrung. Also insofern sind Teams, können hochproduktiv sein. Ja, aber sie sind natürlich überhaupt nicht für jeden Zweck sinnvoll. Überall da, wo es Routinen gibt, wo es bewährtes Wissen zu reinszenieren gibt, ja, machen Teams überhaupt keinen Sinn. Es ist Schwachsinn. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, wenn es funktioniert. Also macht es Sinn, da, wo es Neuland zu betreten gibt, ja, wo eben noch keiner weiß, wie es geht, ja, wo man was Neues erfinden muss, wo man schnell reagieren muss, ist es auch schwierig, weil solche Prozesse brauchen auch Zeit. Ja, aber also das heißt, man muss sehr genau schauen, wo sind Teamprozesse nützlich und wo greift man darauf zurück und wo sind sie eher hinderlich, weil sie lange dauern und weil sie konfliktträchtig sind und am Ende auch nichts Gescheiteres zustande bringen, als irgendwie einer alleine es machen würde.
Ja, das Thema ist aber moralisch, finde ich, in Organisationen auch oft sehr aufgeladen, sodass man kaum noch drüber reden kann, weil heutzutage ist überall nur noch Team. Es gibt keine normalen Leute mehr. Du bist ein HR-Team, ein Controlling-Team, ganz egal was.
Ja, das
Also
ist.
alle müssen Teams sein und das macht, genau wie Sie sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Man darf keine Gruppe mehr sein.
Ich verstehe es ja, dass jeder lieber in einem Team arbeitet, statt sich von irgendwem sagen zu lassen, hier ist die Grenze deines Kompetenzbereichs. Ab da entscheide ich und du hältst die Schnauze. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber wenn man jetzt mal nüchtern wieder von der Funktionalität drauf schaut, ja, und eine moralische Frage ist es sowieso nicht. In dem Moment, wo eine solche Frage moralisiert wird, ja, ist die Sachebene sowieso verloren.
Ja,
Ja.
das stimmt. Ja, genau. Wir haben jetzt schon über die blinden Flecken gesprochen. Was würden Sie denn sagen, ist der blinde Fleck der Agilität oder der agilen Bewegung? Wie schauen Sie da drauf?
Dass sie nur die negativen Seiten formaler Organisation sieht. Ja. Wie gesagt, in klein, für bestimmte Aufgaben sind solche Programme oder solche, ist diese Idee der Agilität sehr funktionell. Aber für große Organisationen, ich habe mal gearbeitet mit dem Vorstand der Post und da haben die, sagte der eine Vorstand, wir haben 500.000 Mitarbeiter. Ja, man wird es nicht agil organisieren können. Vielleicht kann
Will
der
man überhaupt nicht.
Vorstand als Team ja, all das nutzen, was einen Teamprozess nützlich macht. Idealerweise sollte er das tun, macht er aber leider nicht, ja, weil diese Karrieren dazu fördern, dass das dazu formen, dass man eher sein eigenes Ding macht, statt zu schauen, wie man gemeinsam was zustande bringt. Ja, aber große Organisationen, es wird in denen immer mal Bereiche geben, wo es Sinn macht, Agilität aufs Schild zu heben, beziehungsweise als Programm zu verkünden. Aber viele Bereiche, überall da, wo Routine hilfreich ist. Die Rationalität von Organisationen besteht darin, Routine zu etablieren. Nicht immer wieder das Rad neu erfinden zu müssen. Und wenn man das nicht sieht, ja, dann wird die Organisation ihre Funktionalität verlieren. Also muss man auch hier wieder unterscheiden, wo, ja, ist welche Art von Kommunikationsmuster, welche Art von Struktur rational und wo ist sie das nicht. Dass das andere so populär ist, hat natürlich was damit zu tun, dass die Ansprüche an Autonomie des Einzelnen heutzutage wahrscheinlich höher sind als vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Ja, das ist ein Kultureffekt, ja, den ich persönlich sehr positiv finde, nebenbei gesagt. Ja, aber deswegen wollen auch immer weniger Leute in Organisationen arbeiten. Und Selbstständigkeit ist ein hoher Wert und Flexibilität. Ja, so wie die Leute ihr eigenes Auto haben wollten, ändert sich ja auch gerade ein bisschen um. Ja, flexibel zu sein und sich nicht irgendwie in die Organisation eines Zuges einfügen zu müssen. Ja, will man auch flexibel beim Entscheiden sein und trotzdem sein regelmäßiges Geld bekommen von der Organisation.
Wobei ich schon glaube, dass jetzt viele Organisationen auf der anderen Seite vom Pferd geflogen sind, wenn man so will, ne?
Ja,
Weil sie
das glaube
früher
ich auch.
sozusagen alles, was sie über die Hierarchie gelöst haben, ist jetzt verteufelt. Jetzt ist sozusagen alles autonom, alles agil. Funktioniert auch nicht. Und ich glaube, dass schon viel geholfen wäre, wenn man Leuten, ich glaube, dass es diese Leute gibt, ich kenne auch welche, wenn man einfach klar sagt, pass auf, das sind meine Erwartungen, das ist das, was du zu tun hast. Und wir tun jetzt aber auch nicht so, als wärst du irgendwie irgendwas anderes und du hättest hier den großen Autonomiebereich und du könntest hier dich selbst entfalten und deine Potenziale entwickeln und, sondern das ist deine Aufgabe, das machst du, dafür kriegst du dein Geld, dann wäre man schon fein. Aber man wird immer auf so eine Bühne gehoben und muss irgendwas vorspielen und so tun, als würde man was sein und was machen, was jeder weiß, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist sehr oft vertreten mittlerweile, gerade in großen Organisationen.
Ich stimme da vollkommen zu. Also ich glaube, die Rationalität von Organisationen ist ziemlich groß und ziemlich hoch. Ja, und man muss sie sehen. Und man muss sehen, dass sie ihre Grenzen hat. Und dort fangen dann die alternativen Modelle an. Und das Ganze ideologisch zu betrachten oder moralisch zu betrachten, ist, ja, kann man machen, aber ist nicht wirklich sehr sinnvoll. Ja, ich persönlich, bin ja von Hause aus Psychiater und habe meine Erfahrungen in einer der hierarchisch denkbaren Organisationsformen gemacht, Anfang meiner beruflichen Karriere, nämlich in einer großen Irrenanstalt, ja, mit 1300 Patienten, ja, und 10 Ärzten, von denen ich dann einer war. Und das war in den 70er Jahren, ja, als nach 68er Zeit, wo Demokratisierung aller Strukturen auf das Programm war. Und es gab damals ein Programm, das hieß Therapeutische Gemeinschaft. Das heißt, es ging um die Demokratisierung der Psychiatrie. Um es auf eine Formel zu bringen, eigentlich sollten demokratische Entscheidungsstrukturen eingeführt werden auf Krankenstationen und die Patienten sollten mitentscheiden. Demokratisch,
Das ist
Mehrheitsentscheidung.
ja
Ja?
praktisch.
Solch eine therapeutische Gemeinschaft habe ich geleitet, ja, zusammen mit einer Sozialarbeiterin und einer Psychologin. Und wir hatten da, was weiß ich, 20, 25 mehr oder weniger jugendliche schizophrene Patienten, aber nicht nur, sondern auch depressive. Ja, aber das war eine gemischtgeschlechtliche Station, die erste in dieser ganzen Institution, was natürlich schon sehr viel Verdacht erregte. Aber diese therapeutische Gemeinschaft haben wir dann gemacht, wie es im Buche stand. Es wurden Morgenrunden, alle saßen zusammen und es wurden Fragen diskutiert und dann gemeinsam entschieden. Und dann meinen zweiten Fachartikel habe ich über die Erfahrung dort geschrieben, weil in dieser Zeit, als ich dort das Ding leitete, formal, wir waren also ein Führungsteam, muss man sagen, als wir das leiteten, fiel mir Lösungen von Paul Watzlawick in die Hand. Und ich habe angefangen, dann kommunikationstheoretisch auf das zu schauen, was wir da miteinander veranstalteten. Und es wurde relativ schnell klar, dass wir eine paradoxe Kommunikation einführten. Wir gaben den Patienten die Botschaft, ihr entscheidet, aber entscheidet bitte so, dass ich als Stationsarzt das innerhalb der Hierarchie vertreten kann. Ja? Entscheidet bitte so, wie ich es brauche. Auf die Form gehört. Wir haben einen Artikel darüber geschrieben. Ja, 1978, glaube ich, erschien Gefahren paradoxer Kommunikation in der therapeutischen Gemeinschaft. Und dieser Artikel hat mir viel geholfen, weil ich einfach angefangen habe, auf solche Systeme zu schauen, auf Organisationen zu schauen. Nebenbei gesagt, hat er mir die Freundschaft von Paul Watzlawick eingebracht, damals, als ich ihn geschrieben habe, weil er den so toll fand. Und seither gucke ich natürlich auf Organisationen auch unter diesem Aspekt. Und deswegen gucke ich auch auf diese ganzen Teamgeschichten jetzt heute, die Idealisierung davon, ja, obwohl ich Teams wirklich großartig finde, mit diesem Blick, welche Paradoxien werden eingeführt? Meine Kollegen von Simon Weber, Franz, Thorsten Groth und Gerhard Kretschi, Stefan Günther haben ein Buch darum gemacht mit anderen Kollegen, die in der Ausbildung bei SWF waren und haben große Organisationen daraufhin untersucht, wie wird dort mit diesen Agilitätskonzepten oder diesen New Organizing-Modellen umgegangen. Sehr spannend, kann ich nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen, weil da alles drinsteht, was da schief geht und
Jetzt haben Sie mir schon wieder die nächste Frage vorweggenommen. Meine Frage wäre nämlich gewesen, welches Buch würden Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, die in der agilen Welt arbeiten?
Das empfehle ich auf jeden Fall. Und noch ein zweites Buch von Thorsten Groth und Tim Richter, Führen mit Systemtheorie.
Wie heißt das erste Buch?
Das erste heißt New Organizing oder so ähnlich. Ich weiß es nicht auswendig.
Okay, auch von Groth.
Thorsten Groth muss man nur
Ja.
googeln oder bei Amazon schauen. Gibt es
Okay,
beides im
super.
Karl-Auer Verlag.
Passt. Das packen wir einfach mit in die Shownotes. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine abschließende Frage, Martin, oder? Machst du das?
Ja, also wir fragen uns dann immer, was hätten Sie denn für Fragen noch erwartet, die wir nicht gestellt haben? Gibt es da eine Frage?
Ich habe keinerlei Ideen mir darüber gemacht, was Sie wohl möglich von mir wollen oder nicht wollen.
Sehr
Und
gut.
ich habe auch keine Lieb. Es Es gibt auch nicht, dass ich irgendeine Lieblingsfrage beantworten würde.
Ja, aber oft gibt es ja, ne? Also man wird dann interviewt und denkt man sich, sie fliegt, warum
nicht.
fragen die mir das nicht? Keiner fragt mich das.
Nein, das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum mich jemand was nicht fragt. Also zumindest in diesem Kontext.
Sehr gut. Okay.
Alles klar. Dann sagen wir vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke.
Schön.
Und wir packen einfach die Links zu Ihnen und zu Ihrer Organisation einfach mit in die Shownotes. Und dann wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute. Und auch Ihnen, Herr Simon, vielen Dank und alles Gute.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Podcast weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.